Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, gemeinsam mit euch durch das Buch Exodus zu gehen. Und heute möchten wir in Kapitel 17 weitermachen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt gerne schon einmal mit auf. Immer wieder, das fällt einem treuen Bibelleser auf, bekommen in der Bibel bestimmte Personen einen neuen Namen. Ihnen wird ein neuer Name zuteil. Und so ging es mir auch einmal. Als ich meine Ausbildung angefangen habe, habe ich einen neuen Namen bekommen. Stift, so haben mich alle genannt. Wenn mich irgendjemand Daniel genannt hat, habe ich gar nicht gehört. Ich habe nur auf den Namen Stift gehört. Und so wurde mir am ersten Tag in meiner Ausbildung eine Regel präsentiert. Du darfst jeden Fehler machen, aber jeden Fehler nur einmal. Da dachte ich, ja, gar nicht so schlecht. Ich darf so viel Fehler machen, wie ich will, aber niemals den einen zweimal. Und vielleicht kennt ihr das. Wenn eine Person immer wieder den gleichen Fehler macht, immer den gleichen Fehler wieder und wieder, dann denken wir uns doch, die Person checkt's einfach nicht. Die hat's einfach nicht verstanden, worum es hier geht. Sie nimmt mich nicht ernst, sie will nicht hören, was ich hier sagen will. Und manchmal kommt es zu Hause so vor, ich sag meinen Kindern jeden Tag das Gleiche. Und sie hören jeden Tag das Gleiche, aber es ändert sich immer wieder dennoch nichts. Geht es uns nicht manchmal auch so in unserem eigenen Leben, dass es ärgerlich für uns selbst irgendwann wird, wenn wir immer mit den gleichen Fehlern unseres Lebens konfrontiert werden? Und wir kennen das. Wir kennen das, dass immer wieder die gleichen Dinge passieren und sie immer wieder neu auftauchen. Und genauso ging es im Volk Gottes in der Wüste. Heute ist die dritte Predigt nacheinander, wo es um das Murren der Israeliten in der Wüste geht. Und zuerst habe ich mich gefragt, ob das nicht langweilig ist, das wieder zu sagen, wieder die gleiche Sünde hervorzuheben, die sie hatten, das dritte Mal über das gleiche Problem zu predigen. Aber ich bin der Überzeugung, dass Gott nicht ohne Grund diese drei Geschichten genau in dieser Reihenfolge uns gegeben hat, so detailliert und so ausführlich aufgeschrieben hat, damit wir zu einem tiefen Verständnis darüber gelangen. Das Volk Gottes hat nicht nur einmal den Fehler gemacht, Gott nicht zu vertrauen und zu murren, immer und immer wieder. Am Ende ihres Murrens in unserem Text heute steht die Frage im Raum, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Das war ihre Anklage gegen Gott, ein Vorwurf. Aber es gibt im Kern keine andere Frage, vermutlich, die so wichtig ist, auch für dich und für mich, für dein Leben und für mein Leben, eine Frage, die nach Beantwortung sucht. Ist der Herr in der Mitte deines Lebens oder nicht? Dreht sich in deinem Leben alles um den Herrn oder nicht? Oder dreht sich dein Leben nur um dich selbst oder um andere Dinge? Und so lasst uns heute auch in diesen Text hineinschauen und ihn einmal gemeinsam lesen. Exodus Kapitel 17, die Verse 1 bis 7. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel brach auf aus der Wüste Sin nach ihren Zügen, nach dem Befehl des Herrn, und sie lagerten in Rephidim. Und da war kein Wasser zum Trinken für das Volk. Und das Volk haderte mit Mose. Und sie sprachen, gebt uns Wasser, dass wir trinken. Und Mose sprach zu ihnen, was hadert ihr mit mir? Was versucht ihr den Herrn? Und das Volk dürstete dort nach Wasser. Und das Volk murrte gegen Mose und sprach, warum doch hast du uns aus Ägypten herausgeführt, um mich und meine Kinder und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Da schrie Mose zu dem Herrn und sprach, was soll ich mit diesem Volk tun? Noch ein wenig und sie steinigen mich. Und der Herr sprach zu Mose, geh vor deinem Volk her und nimm dir einige von den Ältesten Israels und deinen Stab, womit du den Strom geschlagen hast, nimm ihn in deine Hand und geh hin. Siehe, ich will dort vor dir stehen, auf dem Felsen am Horeb, und du sollst den Felsen schlagen. Und es wird Wasser daraus hervorkommen, dass das Volk trinke. Und Mose tat so vor den Augen der Ältesten Israels und gab dem Ort den Namen Massa und Meriba wegen des Haderns der Kinder Israel und weil sie den Herrn versucht hatten, indem sie sagten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Soweit dieser Text für heute. In den letzten Predigten haben wir gesehen, wie das Volk gemurrt hat und Gott seinem Volk irgendwie dennoch gnädig gewesen ist. Sie murrten und er verwandelte ihr salziges Wasser, ihr bitteres Wasser in süßes Wasser bei Mara. Sie murrten über Hunger und Gott gab ihnen Essen aus dem Himmel jeden Tag. Und so ging es immer weiter. Das Volk zieht jetzt weiter nach ihren Zügen, das heißt nach ihrem Tagesmarsch, wie sie vorangingen, so wie Gott es ihnen angeordnet hatte. Sie gingen jetzt weiter und sie kamen an diesen Ort und dort gab es kein Wasser. Die Sache ist die, wenn wir die Bibel lesen, dann finden wir zum großen Teil Geschichten vor uns. Und wir sind oft geneigt dazu, diese Geschichten zu lesen, ohne wirklich dort hinein einzutauchen. Wir sind geneigt dazu, diese Geschichten zu lesen und zu denken, sie hätten überhaupt nichts mit uns zu tun. Wir finden uns selber nicht in diesen Texten wieder. Aber heute wollen wir auch sehen, wie dieser Text selbst auch immer wieder neu unser eigenes Herz offenbart. Und die Gnade, die wir brauchen. Und er lädt uns ein dazu, dieser Text, uns selbst in dieser Wahrheit wiederzuerkennen. Paulus, er verwendet einige Verse im ersten Korintherbrief. Dennis hat sie vorher vorgelesen, in dem diese Ereignisse aufgezählt werden, welche die Israeliten erlebt haben in der Wüste. Und er sagt darüber, diese Dinge sind aber als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht diese bösen Dinge begehren, die auch jene begehrten. Diese Geschichten im Alten Testament, sie sind uns als Vorbilder aufgeschrieben. Sie möchten zu uns sprechen. Sie möchten uns zeigen, was Gott uns sagen möchte. Sie sollen eine Brücke schlagen in unser eigenes Leben. Und so lasst uns heute drei Punkte sehen, durch diesen Text einfach hindurchgehen, was dieser Text uns zeigen möchte. Zuerst zeigt er uns ein verdorbenes Herz. Das Volk bricht also auf von dieser Stelle, wo Gott es ihnen gesagt hatte. Und sie kommen an diesen Ort, wo sie trinken möchten, aber dort gibt es nichts zu trinken. Sie sind durstig und sie wenden sich mit ihren Klagen dann schließlich an Mose, so wie sie es auch in der Vergangenheit bereits getan haben. Und sie kommen zu Mose und sagen, gib uns trinken, gib uns Wasser, damit wir trinken. Und in diesen Worten, wisst ihr, steckt viel mehr als eine Frage. Das ist eigentlich gar keine Frage. Hört sich im ersten Moment so an. Es ist eine Anklage. Sie klagen Mose an, dass er sie lieber sterben lassen will, als ihnen etwas zu trinken zu geben. Und hier finden wir so eine wichtige Beobachtung. Es gibt immer wieder schwierige Umstände. Menschen auf der ganzen Welt erleben schwierige Umstände, immer. Das passiert tagtäglich. Und es gibt in unserem Leben auch Herausforderungen. Herausforderungen, die wir irgendwie meistern sollen, mit denen wir irgendwie klarkommen sollen. Es gibt in unserem Leben Not. Und diese Not verlangt danach, unser Leben schwer zu machen. Es gibt Not, die manchmal eine lange Zeit geht, mit der wir lernen müssen zu leben. Es gibt eine Not, die uns den Boden unter den Füßen wegziehen kann. Das erleben Menschen andauernd. Es gibt unvorhergesehene Rückschläge im Leben, die uns sogar in Verzweiflung führen können. Es gibt Entscheidungen, die so schwer sind, dass wir sie gar nicht treffen möchten oder denken, dass wir sie gar nicht treffen können. Und bei all diesen Umständen, die uns passieren können in unserem eigenen Leben, da reagieren wir auf eine Art und Weise auf diese Umstände, je nachdem, wie sie auf uns wirken. Aber die Umstände sind nicht das Problem. Der Umstand ist nicht wirklich das Problem. Sie sind einfach da. Zwei Menschen können dieselben Umstände erleben, aber sie reagieren völlig unterschiedlich. Zwei Menschen können durch finanzielle Not gehen. Der eine verzweifelt an den Sorgen und ertrinkt daran, während der andere seine Hoffnung auf Gott werfen kann. Zwei Menschen erleben eine Krankheit. Der eine wird bitter und einsam und zieht sich zurück und der andere, er sucht seine Freude und Erfüllung in Gott. Die Umstände sind nicht in erster Linie das Problem. Jeder von uns reagiert unterschiedlich auf diese Umstände des Lebens. Nicht wegen der Umstände, sondern wegen uns. Deshalb reagieren wir unterschiedlich. Wegen unseren eigenen Herzen und wegen dem, was sich darin befindet. Da liegt das ganze Problem begraben. Aber das Herz kann niemand sehen. Was Menschen von außen sehen können, sind die Umstände und sind letztendlich das, was herauskommt. Aber das, was sich in uns befindet, das sieht niemand. Niemand kann in das Herz des anderen hineinblicken und sehen, was sich darin verbirgt. Und das ist auch gut so, dass wir das beieinander nicht tun können, sonst würden wir uns vielleicht ständig aus dem Weg gehen. Aber das Herz, es zeigt sich an der Art und Weise, wie wir reagieren, wie wir auf unsere Umstände eingehen und sie wahrnehmen, wie wir mit Herausforderungen umgehen, wie wir Entscheidungen treffen in unserem Leben. Das zeigt letztendlich, was uns antreibt, was uns wichtig ist, worauf wir hoffen, worauf wir unser Vertrauen setzen. Das zeigt sich an der Art, wie wir mit unseren Umständen umgehen. Aber sie selbst sind nicht das Problem. Da gibt es dieses Sprichwort, von dem man sagt, gib einem Menschen Macht und du siehst sein wahres Gesicht. Recht bekannt, was damit gemeint ist, dass Menschen ihr wahres Gesicht erst oft dann zeigen, wenn sie Macht oder wenn sie Geld oder wenn sie Einfluss und Möglichkeiten haben. Dann sieht man, wie diese Person wirklich ist. Und ähnlich könnten wir sagen, oder traue ich mich zu sagen, gib dem Menschen schwierige Umstände und du wirst sein Herz sehen. Gib dem Menschen Krankheit und du wirst sehen. Gib dem Menschen finanzielle Not und du wirst sehen. Gib dem Menschen schwere Entscheidungen und du wirst sehen, woran er sich hängt, woran er klammert, was ihm wichtig ist. Und hier erlebt dieses Volk schwere Umstände, schwere Tage und noch schwerere Lektionen von Gott. Und auch in diesem Text heißt es, dass Gott sein Volk dort geprüft hat. Er hat es auf die Probe gestellt. Er hat ihnen schwierige Umstände gegeben. Und was passiert? Sie versagen. Sie versagen auf vollem Maß. Und das zeigt und deutet so sehr darauf hin, dass ihr Herz nicht Gott zugeneigt ist, egal welche Umstände sie haben. Und jetzt wird so deutlich, was irgendwann am Herzen des Menschen deutlich werden muss. Es ist verdorben. Es ist schlecht. Es ist ekelhaft. Es ist nicht zu gebrauchen. Das Herz des Menschen ist voll von dieser Boshaftigkeit geprägt. Und Gott erwies diesem Volk so viele gute Dinge. Er hat ihnen so viel gezeigt. Er hat die Ägypter gerichtet. Er hat das schwere Gericht über sie ausgeführt. Er hat das Klagen und das Rufen des Volkes gehört. Er hat sie gerettet aus der Sklaverei. Er hat sie durch das Meer hindurchgeführt. Er hat ihnen in der Wüste zu trinken gegeben. Er hat ihnen Brot vom Himmel gegeben, jeden Tag. Aber wann immer die nächste Hürde, wann immer die nächste Schwierigkeit kam, beginnen sie zu klagen und zu murren wegen der Dinge, die ihnen nicht passen. Nicht die Umstände haben sie dahin geführt, sondern sie zeigen nur, dass sie ein verdorbenes Herz haben. Und dieses Murren, es steigt bei jedem Mal höher. Jetzt erhält dieses Murren über dieses Volk die vollständige Kontrolle. Es geht um mehr als um Durst. An diesen Worten von Mose wird jetzt klar und deutlich, wie es um das Herz der Israeliten steht. Er sagt zu ihnen, was hadert ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Sie versuchen Gott. Sie stellen Gott auf diese Probe und sie wenden sich gegen ihn. Sie hadern und sie streiten mit Mose und sie gehen nicht zum ersten Mal auf ihn los. Dieses Herz des Volkes ist voll von diesem Murren. Es ploppt nicht mal kurz eben auf und ist ganz kurz da, sondern sie sind voll davon. Das Fass ihres Herzens ist zum Überlaufen gekommen. Alles, was jetzt herauskommt, ist Murren und Auflehnung gegen Gott. In ihrem Herzen denken sie nicht mehr an all das Gute, das Gott ihnen gegeben hatte. Jetzt denken sie nicht mehr daran. Jetzt denken sie nur noch daran, was ihnen jetzt in diesem Moment fehlt. Und sie bitten Gott auch nicht gar nicht darum, sondern sie klagen ihn direkt an. Sie machen ihn direkt dafür verantwortlich, sie machen ihn schlecht. In ihrem Herzen offenbaren sie gerade gar nichts Gutes. Sie denken nicht an Gott. Sie denken nicht an seinen Plan, nicht an seine Gnadenerweise, nicht an seinen Weg und nicht an seinen Willen. Sie denken nur an sich. Sie denken nur daran, was sie jetzt brauchen, was ihnen jetzt gut tut, was sie jetzt wollen. Und wisst ihr, das zeigt im Kern, wenn man es komplett herunterbricht, zeigt das im Kern am allermeisten, was am Herzen des Menschen, am verdorbenen Herzen des Menschen nicht passt. Er denkt nur an sich. Er will Gott gar nicht haben. Ein verdorbenes Herz, es schaut nur nach den eigenen Bedürfnissen. Ihm ist der Wille Gottes egal. Und sie stehen hier nicht in der Wüste und sagen, Gott, was willst du mir zeigen? Sie stehen nicht in der Wüste und fragen Gott, kannst du uns bitte zu trinken geben? Wir sind durstig. Wir vertrauen auf deine Fürsorge. Das sagen sie nicht. Sie sagen, Gott, du willst uns doch eigentlich nur sterben lassen. Du hast uns doch nur rausgeführt, damit wir hier sterben. Gib uns jetzt zu trinken. Und sie fallen tief in diese Sünde des Murrens hinein. Und sie sind alle voll davon. Es passiert etwas, das immer passiert. Menschen brauchen immer einen Schuldigen. Menschen brauchen immer einen Sündenbock. Das wird so sehr schon am Sündenfall sichtbar. Als Adam zur Rechenschaft gezogen wird von Gott, dann ist Eva auf einmal schuld. Und als Eva angesprochen wird, ist die Schlange auf einmal schuld. Und am Ende ist irgendwie niemand schuld. Oder alle sind schuld. Wir alle brauchen einen Sündenbock, dem wir unsere Schuld aufladen können. Das beruhigt uns. Das tut uns gut. Wie wir in der Schule eine Entschuldigung geschrieben haben, warum wir gefehlt haben. So möchten wir gerne uns vor Gott entschuldigen und sagen, ich bin gar nicht schuld. Zu viel Verkehr auf der Straße. Mein Wecker hat nicht geklingelt. Mein Hund hat die Hausaufgaben gegessen oder sonst was. Wir suchen Ausreden, die uns irgendwie besser dastehen lassen und unsere Schuld klein machen, weil jemand anders schuldig ist. So ist das immer wieder auch bei Kindern. Ich beobachte es, ich habe ja ein paar. Wenn irgendwas kaputt geht, keiner weiß was. Nichts gesehen, niemand war's. Die Dinge gehen bei uns immer auf höchst geheimnisvolle Weise und mysteriöse Weise kaputt. Keiner hat irgendwas gesehen, keiner ist eingebrochen, keiner hat das Haus irgendwie verlassen. Aber am Ende braucht es immer einen, auf den man alle Schuld laden kann, auch wenn er vielleicht nichts damit zu tun hatte. Spaßeshalber hatten wir auf der Arbeit einmal die Regel, wenn irgendwas passiert, ist immer der schuld, der gerade nicht da ist, weil er kann sich ja nicht wehren. Und wenn er dann wieder zurückkommt, dann klären wir das nochmal. Aber so war die Regel. Und wenn ganz niemand da ist, wirklich niemand da ist und alle am Murren sind und am Klagen sind, dann machen wir eben Gott zum Schuldigen. Und wenn wir Leid erleben und wenn wir Schwierigkeit erleben und Not erleben und schwere Herausforderungen und unser Leben uns gar nicht mehr schmeckt und wir wissen, wir können diese Schuld gar nicht anderen Menschen zuschieben, wem geben wir sie dann? Wir geben sie Gott. Dann ist eben Gott unser Sündenbock. Es gibt unterschiedliche Menschen. Es gibt Menschen, die können gut Geschichten erzählen und Menschen, die können sie nicht so gut erzählen. Und jeder, der Geschichten erzählt, er verwendet die Informationen auf seine eigene Weise. Die unangenehmen Dinge, die lassen wir lieber ein bisschen weg. Die Dinge, die uns gut dastehen lassen, die erzählen wir gerne in Geschichten. Und dann kommen andere Aspekte bei den Geschichten hervor, die beleuchtet werden. Aber wie erzählt Gott die Geschichte des Menschen in der Wüste? Wie erzählt Gott die Geschichte der Israeliten in der Wüste? Er hat nicht viel übrig dafür zu anderes zu sagen, als zu sagen, sie haben ein durch und durch verdorbenes Herz. Es offenbart uns dieser Text so genau. Sie murren und sie murren und sie murren. Und sie setzen Gott auf die Anklagebank. Hier wird nicht viel Gutes über dieses Herz des Menschen berichtet. Hier gibt es nicht diese zwei Sichtweisen über den Menschen. Gott präsentiert hier nicht einerseits die Schokoladenseite und zeigt uns dann auf der anderen Seite auch die negativen Aspekte. Er zeigt uns dieses dunkle Herz der Israeliten, das durch und durch verdorben ist. Ist es nicht bei uns ganz ähnlich, wenn wir ehrlich sind? Wenn das Leben wirklich schwierig wird? Wenn wir wirklich zu kämpfen haben mit unserer Sünde, wollen wir nicht schuld daran sein? Wollen wir anderen gerne die Schuld geben? Ist es nicht so, dass die kleinen Dinge unseres Lebens, die wir nicht haben, aber denken, sie zu brauchen, uns ins Murren hineinbringen? Und hier sehen wir, wie weit dieses Murren geht. wie weit diese Unzufriedenheit reicht. Es kontrolliert sie. Es zieht sie weg von Gott. Sie empfinden eine Ablehnung gegen Gott. Wir können das immer wieder sehen in unserem Leben und im Leben anderer Menschen, aber gleichzeitig sehen wir in diesem Text einen geduldigen Gott. Wir sehen einen geduldigen Gott. Diese Sünde des Volkes erreicht einen drastischen Zustand, aber Gott ist dennoch geduldig ihnen gegenüber. Ich möchte nochmal diese Verse vorlesen, Vers 3 und 4. Und das Volk dürstete dort nach Wasser. Und das Volk murrte gegen Mose und sprach, warum doch hast du uns aus Ägypten herausgeführt, um mich und meine Kinder und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Da schrie Mose zu dem Herrn und sprach, was soll ich mit diesem Volk tun? Noch ein wenig und sie steinigen mich. Das Volk ist murrt immer weiter. Auch wenn Mose sie daran erinnert, dass sie hier wieder mit ihm hadern, dass sie wieder Gott versuchen, dass sie sich wieder gegen Gott stellen. Aber schreckt sie nicht davor, zurück weiterzumachen. Es heißt hier, und sie haben Durst und sie murren gegen ihn. Sie sind nicht nur durstig und wollen etwas zu trinken, sondern sie zweifeln auch daran, ob Gott für sie sorgen würde. Sie unterstellen Gott boshafte Absichten darüber. Hier wird sichtbar, dass sie nicht nur Durst haben, sondern sie Gott aktiv misstrauen. Das Volk bittet nicht um Trinken, sondern sie haben eine üble Absicht mit all dem. Sie klagen Gott an. Sie setzen ihn auf den Stuhl des Angeklagten und sind bereit, über Gott Gericht zu üben. Sie sprechen ein Urteil über die Beweggründe Gottes und Moses. Und Mose drückt das so gut in diesem Gebet aus. Das Volk ist bereit, ihn zu steinigen. Wegen Durst. Nein, nicht wegen Durst. Wegen ihrem verdorbenen Herzen. Deshalb sind sie bereit, ihn zu töten. Sie sind bereit, den zu töten, der sich von Gott hat einsetzen lassen. Sie sind bereit, den zu töten, der sein Leben aufs Spiel gesetzt hat und sich als Werkzeug Gottes gebrauchen hat lassen. Und Mose fürchtet hier sein Leben. Sagt Gott nicht viel und sie steinigen mich. Wie weit soll dieses Volk noch gegen Gott sündigen? Wie weit soll diese Ablehnung des Volkes noch gegen Gott gehen, gegen seine Fürsorge, bis sie Mose töten, Aaron töten? Und wer wird ihnen dann dienen? Wer wird ihnen die Worte Gottes sagen? Sie schaufeln hier ihr eigenes Grab. Wir könnten sogar sagen, wenn Gott sie jetzt sterben lassen würde, sie alle dort verdursten würden, es wäre gerecht. Es wäre in Ordnung. Sie hätten nichts anderes verdient. Sie sind dieser Gnade Gottes gar nicht würdig, würden wir vielleicht sagen. Aber Gott, er denkt nicht so. Gott ist geduldig. Obwohl das Volk so sehr gegen ihn murrt und sündigt und seine Fürsorge nicht anerkennen will, er bleibt geduldig, obwohl alle gegen ihn sind. Das Volk erhebt sich gegen Gott, sie klagen Mose an. Aber Gott erträgt es. Und wir, wie wir es hier sehen können, finden wir eine wichtige Erkenntnis über das Wesen Gottes. Seine Geduld und seine Liebe, sie ist nicht davon abhängig, was wir tun. Gottes Geduld und seine Liebe ist nicht davon abhängig, was du tust. Ob du gut genug bist, ob du genug in der Bibel gelesen hast, genug gebetet hast. Gottes Geduld mit dir ist nicht davon abhängig. Gottes Geduld und Liebe zu uns ist nicht eine Reaktion auf unser Handeln. Wir müssen Gott nicht zeigen, dass wir ihn lieben, damit er uns liebt. Wir müssen Gott nicht zeigen, dass wir es ernst meinen, damit wir irgendwie einen Zugang zu seiner Gnade bekommen können. Wir müssen ihm nicht zeigen, dass es uns wirklich ernsthaft leid tut, damit wir dann eine neue Portion Geduld bekommen. Gott zeigt uns seine Geduld vor allem dort, wo wir nicht bereit sind, ihn zu sehen. Er zeigt uns seine Geduld vor allem dort, wo wir auf dem Holzweg sind, wo wir Dinge in unserem Herzen haben, die nicht gut sind, die verhindern, damit wir einen guten Blick auf Gott bekommen. Genau dort ist Gott geduldig. Gott ist geduldig, wo wir manchmal in unseren Herzen gegen ihn sind, gegen ihn gerichtet sind, mit dem ganzen hässlichen Gesicht der Sünde, da kann Gott geduldig mit uns sein. Er ist nicht abhängig davon, was wir tun. Gott begegnet unsere Sünde nicht mit einer unerreichbaren Distanz, sondern er ist zu erreichen. Er bleibt treu, auch wenn wir untreu sind. Und wenn wir nicht auf seinen Wegen gehen, dann bleibt er dennoch Gott. Dann hat er dennoch Geduld und Langmut mit unserer Sünde. Das bedeutet nicht, dass Gott Sünde nichts ausmacht, überhaupt nicht. Das tut sie sehr wohl und wir werden andere Kapitel in Exodus finden, wo wir merken werden, da müssen Menschen sterben. Da übt Gott Gericht über diese Sünde. Und Mose wird uns durch diese Texte noch sehr stark herausfordern, wie groß Gottes eigentliches Problem mit Sünde ist. Aber deshalb heißt es nicht, dass Gott keine Geduld hätte mit unserer Sünde. Wir können immer wieder beobachten, dass wir in ein falsches Denken über Gott gelangen. Dass wir in unseren Gedanken eine falsche Sichtweise über Gott bekommen. Und dann sind wir vielleicht geneigt zu sagen, wenn ich diese Sünde in den Griff bekomme in meinem Leben, dann wird Gott mich annehmen. Wenn ich das in meinem Leben wieder in Ordnung bringe, dann bin ich nicht mehr verstoßen. Dann macht Gott den Weg wieder frei zu ihm. Und manchmal kann uns eine Sünde so weit bringen, dass wir dann sagen, wenn ich diese Sünde in meinem Leben nicht besiegen kann, bin ich vielleicht gar kein Kind Gottes. Und wir sagen, wenn ich immer wieder die gleiche Sünde begehe, immer wieder neu, dann kann ich so nicht mehr zu Gott kommen. Er wird mich doch nicht mehr annehmen. Solche Gedanken, sie schleichen sich immer wieder in den Herzen der Kinder Gottes ein. Aber sie entspringen einem falschen Verständnis von Gott. Ich habe mir immer wieder vorgestellt, dass Gott für mich wie so ein Navigationssystem ist. Aber in unserer falschen Vorstellung würden wir sagen, wenn wir dann einmal falsch abbiegen oder einmal auf dem falschen Weg gelangen sind, dann kommt in unserem Navi diese Meldung, neue Route, Hölle, vorbei. Altes Ziel ist verworfen, dein neues Ziel ist die Hölle für immer. So gehen wir oft damit um. Meine Sünde macht den Weg zu Gott zu. Es gibt keine andere Route dorthin. Ich habe es verspielt. In unserer falschen Denkweise würden wir das so sagen. Wir stellen uns vor, als ob unser Maß irgendwann erreicht wäre oder als ob Gott irgendwann genervt wäre von der immer gleich werdenden Sünde in unserem Leben und dann bleibt nur noch die Verdammnis übrig. Aber in Wirklichkeit ist Gott so wie mein Navi. Er ist geduldig, wie ein Navi auch mit einem schlechten Autofahrer sein kann. Wenn wir falsch abbiegen, wenn wir auf die falsche Straße kommen, dann kommt nur die Meldung, neue Route wird berechnet. Das Ziel bleibt immer gleich. Es geht immer weiter zum gleichen Ziel, nur von einem anderen Weg wegen unserer Sünde. Der Weg kann sich ändern, aber Gott will uns an dieses Ziel führen, wo er ist. Wir sündigen zwar und wir versagen zwar in unserem Leben, aber er bleibt geduldig und er spricht immer wieder neu zu uns. Er will uns auf diesen richtigen Weg zurückführen mit seiner Geduld. Und deshalb kann er so reagieren in unserem Leben. Und er gebraucht unterschiedliche Werkzeuge und unterschiedliche Wege, um uns zurück zu ihm zu führen. Bei uns zu Hause war es immer so, unsere Kinder waren eigentlich sehr ruhig beim Schlafen. Wir hatten nie Probleme mit dem Schlaf unserer Kinder. Nur einmal, da war Hannah etwa ein halbes Jahr alt und sie meinte, in diesem Monat nicht schlafen zu müssen. Vor allem nachts gar nicht schlafen zu müssen. Und in dieser Zeit wohnten wir dann noch in unserer Wohnung. Wir hatten das Haus nicht gekauft. Im Haus hatten wir die Probleme nie. Ich weiß nicht, ob das an diesen dichten Türen lag und wir nichts mehr gehört haben oder ob sie wirklich gut geschlafen haben. Aber wir wussten nicht, warum sie nicht mehr schlief. Ab 22 Uhr war die Nacht vorbei, also ihre Nacht und unsere auch. Und sie hielt uns die ganze Nacht wach. Wir haben uns dann immer abgewechselt. Und irgendwann war meine Geduld am Ende. Ich habe sie auf den Boden gelegt, habe meine Bibelschulhausaufgaben geholt und habe eben in der Nacht meine Aufgaben erledigt, die noch zu tun waren. Und sie durfte dann spielen auf dieser Krabbeldecke. Ihr Verhalten war gegen jeden Menschenverstand. Es ist dunkel, du bist müde, warum schläfst du nicht? Und dennoch durfte dieses Kind wissen, dass wir aufstehen und da sein werden. Dass wir sie nicht vor die Tür setzen oder zu den Vermietern runterbringen, in der Erwartung, dass sie sich darum kümmern würden. Sie wusste Nacht für Nacht, dass ihre Eltern da sein werden und ihr mit Geduld entgegentreten werden. Und wir kamen mit unserer Geduld ans Ende, an unsere Grenzen, vor allem auch innerlich. Aber so wie wir vor Gott sind, als diese weinenden Kinder, die ohne Menschenverstand, ohne Grund sich wieder von Gott lossagen wollen, sich wieder eine Sünde hingeben oder falsche Gedanken zulassen im eigenen Herzen, wissen dürfen, Gott ist geduldig und er ist da, so wie Eltern das für ein kleines Kind tun würden. So ist Gott mit uns. Doch dann kommt die Antwort Gottes und offenbart uns einen geschlagenen Felsen. Und diese Antwort Gottes wollen wir auch sehen, was Gott Mose sagt. Diese Antwort Gottes nämlich ist ein Wunder. Er antwortet mit einem Wunder zu diesem Volk. Nicht strafende Worte, sondern ein Wunder. Mose, er soll diesen Stab nehmen und er soll auf den Felsen schlagen und Gott sagt, und ich werde vor dir auf diesem Felsen stehen und du sollst diesen Felsen schlagen. Und anschließend wird dann Wasser aus diesem Felsen herauskommen, so dass etwa geschätzt 2 Millionen Menschen daraus trinken können und dazu noch das ganze Vieh. Es müsste also nicht wenig Wasser aus dieser Quelle, aus diesem Felsen kommen. Und genau so geschieht es. Gott fordert das Volk zu nichts auf. Nur Mose soll diese eine Handlung tun mit einem Stab, den Gott ihm gegeben hat. Und Gott gibt ihnen dort Leben, Wasser. Gott antwortet nicht mit Tod und Verderben, nicht mit Strafe und Züchtigung. Er fordert keine Opfer von ihnen, sondern er gibt ihnen ein Wunder. Und das Volk soll sich vor diesen Felsen stellen. Und Gott sagt, dass er auf diesem Felsen stehen wird. Und wenn wir die Bibel lesen, dann wird uns auffallen, dass eine Sache immer wieder ganz neu, ganz oft passiert. Und zu Mose wird das zu einem eindrücklichen Bild, dass Gott der Fels ist. Dass Gott ein Fels ist. Und das ist das, was Mose auch später in seinem Lied in 5. Mose 32 sagt. Da heißt es in Vers 4, er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht, ein Gott der Treue und ohne Falsch. Gerecht und aufrichtig ist er. So hat Gott sich Mose gezeigt. Und das ist seine Sichtweise über Gott gewesen. Gott ist der Fels. Das ist auch unser Hochzeitsvers gewesen vor 10 Jahren. So hat Mose Gott erlebt. Er hat ihn als Fels gesehen. Er hat ihn als Fels erlebt, als Fels der Unbeweglichkeit und der Treue. Er verändert sich nicht, er ist immer derselbe. Und auch viele andere Personen in der Bibel haben Gott so erlebt und ihn so beschrieben. Die ganzen Psalmen sind voll von Stellen, die uns aufzeigen, Gott ist ein Fels. Er ist eine sichere Burg. Er wird nicht wanken. Und Paulus zeigt uns dann, haben wir auch vorher schon einmal gelesen in 1. Korinther, diese weitere Grundwahrheit auf über das Volk Israel. Und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. Und Paulus spannt diese Brücke auf und sagt, die Menschen, die dort waren und so durstig waren und Gott gibt ihnen dieses Wunder und sie trinken davon. Das war ja auch ihr geistlicher Trank, sie tranken von Christus. Hier in diesem Wunder, das Mose für uns festgehalten hat, ist noch eine tiefere Wahrheit für uns. So wie aus diesem Steinfelsen Wasser herauskam, kommt aus demjenigen Wasser heraus, Leben heraus, der von sich selbst gesagt hat, wer von meinem Wasser trinkt, wer von mir trinkt, der wird nie mehr dürsten. Jesus bezeichnet sich selbst als dieses Wasser, dieses lebendige Wasser des Lebens. Wie kommt es also dazu, dass aus diesem unbeweglichen Felsen Wasser herauskommt? Mose soll diesen Stab Gottes nehmen, den Stab Gottes in die Hand nehmen, den er weggelegt hatte, den Stab, mit dem er auf den Nil geschlagen hat. Den Stab hatte Mose nicht mehr benutzt. Wir erinnern uns daran, Er war früher ein Zeichen der Autorität Gottes. Er war ein Zeichen der Macht und der Stärke Gottes. Durch diesen Stab wurde Ägypten gerichtet. Durch diesen Stab wurde Ägypten bestraft. Durch diesen Stab wurde das Meer geteilt. Und jetzt sollte Mose eben mit diesem Stab auf diesen Felsen, der Christus darstellt, schlagen. Eigentlich hätte es genau andersrum sein sollen. Eigentlich hätte Mose mit diesem Stab auf das Volk schlagen sollen. In die Richtung des Volkes zeigen sollen. Mit der Autorität und mit der Strafe Gottes. Und dort hätten sie für ihr Murren niedergestreckt werden sollen, bestraft werden sollen. Aber jetzt soll Mose genau das Gegenteil davon tun. Er soll den Stab des Gerichts und der Autorität Gottes nehmen und auf diesen unbeweglichen Felsen, auf dem Gott steht, schlagen. Und damit zeigt Gott uns etwas auf. Er bestraft das Volk nicht. Das Volk muss nicht bestraft werden für ihr Murren an dieser Stelle. Diese Strafe hätte das Volk treffen müssen. Gott ist geduldig, aber nicht einfach so. Gott kann nicht einfach so geduldig sein mit uns. Gott kann die Sünde nicht einfach hinnehmen. Er kann nicht einfach sagen, Schwarm drüber. Kann jedem mal passieren, ich kenne das. Bist nicht der einzige Mensch. Nein, irgendwann muss für unsere Sünde die Strafe her. Irgendwann müssen wir für unsere Sünde bestraft werden. Gott kann nicht einfach so zudecken, was passiert ist. Die Dinge sind passiert und sie erfordern Gerechtigkeit. Aber was gibt er hier dem Volk? Er gibt ihnen nicht die Strafe. Er gibt ihnen Leben. Gott kann nicht einfach über das Murren der Kinder Gottes hier hinwegsehen. Aber Mose soll auf diesen Felsen schlagen und nicht auf das Volk. Er gibt ihnen nicht die Strafe, er nimmt sie ihnen und gibt ihnen das Leben. Und diese Grundlage hat sich für uns gar nicht verändert, sie ist nur ein Symbol für uns, was auch heute mit uns passiert, wenn wir unser Glauben und unser Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Diese Grundlage hat sich gar nicht verändert. Auch wir selbst werden von Gott verschont. Auch wir selbst haben es mit einem geduldigen Gott über unsere Sünde zu tun. Und er schlägt uns nicht wegen unserer Sünde, sondern er hat seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz geschlagen. Dort ist unsere Strafe, dort ist unsere Sünde hingekommen. Jesus Christus, dieser Fels, aus dem Leben herauskommt, er wurde geschlagen, er wurde verspottet, er wurde ausgepeitscht, er wurde misshandelt und er wurde getötet für uns. Und das tat er, das tat Gott, damit wir nicht dafür bestraft werden müssen. Er gibt uns nicht die Strafe, er gibt uns das Gegenteil davon, er gibt uns Leben. Dieser zunächst unbewegliche Felsen, er gibt aus sich heraus, sprudelt er voller Wasser. Und das zeigt, wie wundervoll Jesus selbst ist. Er wurde geschlagen, aber er gibt Leben. Er gibt die Strafe nicht weiter, sondern er nimmt sie auf sich und er gibt uns dieses Leben. Und das ganze Volk, es kommt an diesen Felsen, um zu trinken, um zu leben, aber nur durch den, der dieses Wasser aus sich selbst herausgibt, der keine Quelle irgendwo braucht, sich nicht dessen bedienen muss, was es irgendwo gibt, sondern er selbst, er ist dieses Leben und er will es uns geben. Er will, dass wir es haben, er will, dass wir von ihm trinken, dass er allein unser Trost, unser Heil und unsere Rettung ist. Die Frage ist, berührt uns das heute noch? Beschäftigt uns das heute noch? Geht es uns heute noch nah, dass er die Strafe auf sich genommen hat, damit wir Leben haben? Ich bete, dass das unsere Herzen heute neu ergreift. Dieser Ort, an dem das Volk war, wurde Massa und Meriba genannt. So viel bedeutet wie Prüfung und Murren. Gott prüft sein Volk an dieser Stelle, wie es oft schon so gewesen ist und wie es auch weiterhin tun wird. Wir werden es lesen. Das Volk ist mürrisch und widerspenstig und Gott ist ein gnädiger und barmherziger Gott. Das ist die Geschichte, die wir hier finden. Und ähnlich finden wir eine Geschichte in unserem Leben. Wir erleben Situationen in unserem eigenen Leben, wo unser Glaube auf die Probe gestellt wird. Situationen, die uns herausfordern, die manchmal vielleicht auch überfordern mögen. Und dann kommen Dinge auf, die uns zeigen, nein, ich bin's noch nicht. Nein, ich kann's noch nicht. Ja, ich brauche immer noch diese Gnade. Wir können jeden Tag in unserem Leben versagen. Da kommen immer wieder die gleichen Dinge auf. Die Geschichte, die einzige Geschichte, die wir Menschen fähig sind zu schreiben, in der Weltgeschichte, aber auch in unserem persönlichen Leben, ist Geschichte von Versagen. Die Geschichte des Versagens. Eine andere Geschichte schreiben wir Menschen nicht. Unsere Geschichte ist immer eine Geschichte des Versagens. Wir erleben Herausforderungen und wir versagen. Wir treffen Entscheidungen und wir versagen. Wir erleben Not und Drangsal, Krankheit und Not und verschiedene Dinge. Und Gott prüft uns und wir versagen. Das ist nicht die Geschichte Gottes. Das ist unsere Geschichte. Aber die Geschichte, die am Ende gehört wird, die Geschichte, die am Ende erzählt wird, die erzählt immer der Sieger, nie der Verlierer. Die Geschichte des Verlierers, die will niemand hören. Am Ende der Weltzeit interessiert sich niemand für den Teufel und niemand will seine Geschichte hören, weil er verloren hat am Kreuz. Die Geschichte Gottes wird man erzählen. Die Geschichte des Siegens wird man erzählen. Die Geschichte des Evangeliums, die wird im Himmel groß sein. Von dem Verlierer will niemand mehr was wissen. Gottes Geschichte ist nicht unsere Geschichte. Seine Geschichte ist anders. Es ist eine Geschichte des Siegens. Es ist eine Geschichte der Gnade, der Barmherzigkeit. Und Gott zeigt auch hier in diesem Text neu seine Gnade. Was hier so symbolisch passiert ist, sollte viele Jahre später selbst mit Gott passieren. Als er seinen eigenen Sohn schlägt, dieser Sohn getötet wird am Kreuz. Aber im Gegenzug gibt er das Leben. Das ist Gottes Geschichte. Das ist seine Geschichte, die er schreibt. Und die Frage nun ist, was ist deine Geschichte? Welche Geschichte wird in deinem Leben geschrieben? Du hast eine Geschichte des Versagens, das ist klar, das haben wir alle. Jeder Einzelne von uns hat eine Geschichte des Versagens. Aber hat Gott in deinem Leben schon die Geschichte der Gnade angefangen? Hat er ein neues Kapitel geöffnet, wo die Gnadenerweise Gottes zu finden sind? Eine Geschichte des Siegens in deinem Leben. Und ich wünsche jedem Einzelnen von uns, dass wir diese Frage beantworten können, wie wir auch diesen Titel über diese Predigt haben. Ist Gott in unserer Mitte oder nicht? Nicht als Anklage, nicht als Vorwurf gegen Gott, sondern eine Frage, die wir ehrlich und aufrichtig in unser eigenes Herz zurückgeben. Ist Gott in der Mitte deines Lebens oder ist er es nicht? Und Jesus lädt uns heute neu ein, von diesem Wasser zu trinken, von dem lebendigen Wasser zu trinken, das unsere Seele stillt, Wasser, das wir brauchen, eine Sehnsucht in uns zu stillen, dass wir nicht mehr zu trinken brauchen. Er lädt uns ein, uns Versager lädt er ein, bei ihm zu sein und von seiner Gnade zu trinken. Das ist die wahre, die siegreiche Geschichte Gottes. Und ich wünsche uns allen, dass wir heute neu erfüllt werden von Gottes Geduld, von Gottes Gnade. Neu zu erkennen, dass wir die Strafe, die wir verdient hätten, nicht bekommen haben. Aber er uns dafür reichlich Segen und Leben gibt. So ist dieser Gott. Möge er uns heute wieder neu zur Mitte werden in unserem Leben, in unserem Herzen, in unseren Häusern und in unserer Gemeinde. Amen.